Es geht gar nicht darum, ob wir eine Emotionalisierung in der Politik zulassen, sondern wie wir sie betreiben. Wir müssen mit den Emotionen arbeiten im Sinne davon, wir müssen die reflektieren. Wir können nicht automatisch sagen, das ist eine Emotion und deshalb ist es authentisch und richtig. Wir müssen uns zutrauen, über Emotionen zu sprechen, auch Emotionen ablehnen zu können, auch Emotionen sortieren zu können.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Politik ist von außen betrachtet für viele Menschen ein trockenes Geschäft. Ein formalisierter Tausch von Argumenten im Parlament im Wechsel mit ebenso formalen Abstimmungen über Gesetze. Aber die Abgeordneten, 183 zählt das österreichische Parlament aktuell, sind ja auch nur Menschen und bei denen menschelt es. Das heißt, es könnten auch hier im politischen Betrieb mal die Fetzen fliegen. Bis zu Schreiduellen gibt es im Hohen Haus. Ist das eigentlich unangemessen? Schadet das und schadet diese Emotionalität dem Politischen? Oder ist Emotionalität und das Zeigen von Gefühlen nicht auch ein Ausdruck davon, dass es um was geht? Über diese Fragen, den Zusammenhang von Politik und Gefühl, Emotion, wollen wir heute sprechen, hier bei der Sozialkompass, dem Podcast und der Sendung der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und gemeinsam mit KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit wollen wir die nächsten rund 30 Minuten emotional und doch mit klarem Kopf reden. Markus, mit wem?
Unser Gast heute ist Anna Durnova. Sie ist seit 2021 Professorin für politische Soziologie an der Universität Wien und Fellow am Yale University Center for Cultural Sociology. Vorher hat sie ihr Weg vor allem über die Unis in Prag, Lyon, Montreal und Essex geführt. Sie forscht zur Rolle von Emotionen in demokratischen Gesellschaften und koordiniert aktuell das internationale Projekt CIDAPE. Das ist die Abkürzung für Climate, Inequality and Democratic Action. Ein Projekt über die Kraft politischer Emotionen, koordiniert an der Universität Wien. Da möchte ich gleich beginnen oder zuerst sagen, warum wir Sie eingeladen haben. Diese ganze Auseinandersetzung mit dem Konzept von Gerechtigkeiten in unserer Gesellschaft und das im Zusammenhang mit der Frage, was eigentlich sozialen Frieden fördert oder eben bedroht, sind wir von der These ausgegangen, dass kaum eine Emotion den sozialen Zusammenhalt und sozialen Frieden so sehr gefährdet, wie das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Stimmt aufgrund Ihrer Forschungen diese These überhaupt? Und dann vielleicht die Frage, gibt es da noch andere Gefühle, die beforscht sind und die vielleicht ebenso ein Gefahrenpotenzial, eine Bedrohung für sozialen Frieden darstellen?
Ich würde Ihnen eigentlich zustimmen. Ich glaube, die kurze Antwort wäre, dass es in der Politik auch um Ressourcen geht und immer mehr, auch in Zeiten von Krisen geht es um Ressourcen. Und wer was unter welchen Bedingungen bekommt, ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit oder einer politischen Gerechtigkeit. Und insofern macht es durchaus Sinn, dass die Gerechtigkeit auch für uns gleichgesetzt wird mit dem Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe. Gerechtigkeit ist auch etwas, ist die primäre Sozialisierung, die wir erfahren als Kinder. Und gleichzeitig gibt es auch in der politischen Soziologie oder auch in der Demokratietheorie mehrere Konzepte, wie Gerechtigkeit aufzufassen ist. Aber über die möchte ich nicht sprechen. Ich glaube, das, was so interessant war in Ihrem Eingangsstatement, ist dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Darum geht es in meiner Forschung. Wenn wir über politische Emotionen sprechen, dann gehen wir von Anfang an davon aus, dass Emotionen nicht nur individuelle Gefühle sind, sondern eingebettet in sozialen Strukturen, in unsere Herkunft, in unserem Gender, in der Art und Weise, wie wir sozialisiert sind. Also was haben wir gelernt als die richtigen Gefühle in den richtigen Situationen? Welche Gefühle passen zu welchen Personen, zu welchen Situationen? Und das prägt unsere soziale Interaktion ganz stark und das prägt auch unsere Wahrnehmung von Politik. Und diese politische Emotion hat sich in den letzten 25 Jahren massiv verändert. Aufgrund von unterschiedlichen Entwicklungen, die zusammengekommen sind. Einerseits sprechen wir in der Soziologie generell von der Individualisierung, also von einer Art und Weise, wie wir immer mehr individuell unsere Biografien gestalten. Und das heißt zunächst, dass ich quasi emanzipiert durch mein Leben alleine gehe und das selbst gestalten kann und damit auch unterschiedliche Werte empfangen kann und in mein Portfolio, wenn Sie so wollen, aufnehmen kann. Und das bringt natürlich eine ganz andere Diskussion über Gerechtigkeit, als wenn ich, sage ich jetzt mal, in kulturell homogenen Gesellschaften mit klaren sozialen Hierarchien aufgewachsen bin, wo es auch ganz klar ist, wer, was ist legitim zu verlangen, von wem darf ich sowas verlangen, wie darf ich auch miteinander kommunizieren. Also die Individualisierung bringt einerseits eine Demokratisierung der Diskussion und der sozialen Interaktion, aber öffnet es auch immer mehr einen Zusammenprall von unterschiedlichen Gerechtigkeiten, wenn Sie so wollen. Und dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, könnte man auch als diesen Zusammenstoß unterschiedlicher Gerechtigkeiten aufzufassen. Die andere Entwicklung, die aber mit der Individualisierung einhergeht und dieses Gefühl des ungerecht behandelt zu werden so stark macht, ist eine Emotionalisierung der Öffentlichkeit. Das heißt, dass unsere Gefühle, also nicht nur das Individuum und meine individuelle Biografie, sondern das emotionale Wahrnehmen dieser Biografie immer stärker wiegt. Und sie wird ein Argument für etwas. Ich gehe diesen Weg, weil ich mich so fühle, weil es sich richtig anfühlt, weil ich mir das wünsche. Das heißt, ein Gefühl wird zum Teil gleich mit einem Argument gesetzt. Und das bringt eine andere Art der Diskussion. Da geht es nicht mehr nur darum, dass wir unterschiedliche Gerechtigkeiten haben, die wir ausverhandeln müssen, sondern dass wir gleichzeitig diese auch gleich mit den Gefühlen und mit den Emotionen ausverhandeln müssen.
Henning hat in seiner Einleitung gesagt, für viele Menschen wirkt Politik zunächst wie ein trockenes Geschäft. Ja, da geht es um formale Prozesse, da geht es um rationale Argumente. Jetzt würde ich sagen, wir erleben seit einigen Jahren eine Renaissance der Emotionalität oder eine höhere Wertschätzung der Emotion. Wenn man den Blick in die Geschichte richtet, war aber Politik nie emotionsfrei. Die Französische Revolution wäre ohne Emotion und starke Emotionalisierung der revoltierenden Massen so nicht gelungen.
Sie haben absolut recht, Emotion war immer ein Teil der Politik und gleichzeitig war das nicht ohne eine bestimmte Wertung. Wir haben sehr wohl die Emotionen in der Politik gesehen, wenn es um Revolutionen geht, wenn es um soziale Bewegungen geht oder Totalitarismus und Manipulation.
Oder auch bloße Beleidigungen von Herrschenden
genau.
Und dergleichen.
Das, was jetzt neu ist, dass wir durchaus anerkennen, dass es ohne Emotionen gar nicht geht. Ohne einen emotionalen Inhalt, weil Politik ist auch ein Stück weit ein Kampf ums Leben und es ist auch ein Kampf um Gerechtigkeit. Es geht um mich. Ich sage auch immer wieder, dass wir vergessen, dass die Politik auch damit beginnt, wenn wir aus der Wohnung hinausgehen oder in unserer digitalen Welt eigentlich auch schon davor auf dem Sofa. So alle möglichen Alltagserscheinungen sind auch politische Entscheidungen gewesen. Sie haben gesagt, dass traditionell die Politik auch als ein trockenes Geschäft beschrieben wird und ich glaube, das stimmt insofern, als wir im modernen Zeitalter, also mit dem Aufstieg des modernen Staats, auch von dem Bürokratieapparat sprechen, von politischen Institutionen, die nach außen erkennbar sein müssen. Also die formalen Prozesse, so sehr unmenschlich sie erscheinen, sind nachvollziehbar. Und zwar für jeden. Also die Idee der Bürokratie und so wie Max Weber sie auch schildert, ist ja auch wenn er auch ein düsteres Bild dann zu Ende schildert, ist, man könnte dem auch Positives abgewinnen, weil dann kann ich mich immer, egal an wen, wenden und die Antwort wird immer die gleiche sein. Das ist ja eigentlich mit einer gewissen Gerechtigkeit verbunden. Nur hat sich dann aber auch immer mehr dieses Argument der Unmenschlichkeit, der Unreflektiertheit, der Alltag wäre ja doch so divers und die Realitäten von manchen Personen werden nicht berücksichtigt, weil diese formalen Prozesse entweder im Sinne einer patriarchalen Gesellschaft mehr für den männlichen Teil der Gesellschaft gemacht worden sind oder für bestimmte sozialen Herkunft und. Das heißt, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Sinne einer partizipativen Demokratie greifen wir diese formalen Prozesse auf und sagen, die müssen geöffnet werden, die müssen sich öffnen, die müssen sich den Menschen öffnen, die Institution muss menschlicher sein. Und damit kommen auch gleichzeitig die Emotionen. Das hat man, glaube ich, zunächst auch nicht so gesehen. Und erst dann durch diese Emotionalisierung der Öffentlichkeit und der Individualisierung sind dann plötzlich mit den Menschen auch bei diesen formalen Prozessen dann auch die Emotionen gewesen. Deliberationen, Bürgerinnenkonferenzen, Referenden, Diskussionen in Dörfern rund um Bau von Kraftwerken und so weiter, da hat's gemenschelt und ordentlich. Und da hat man zunächst auch immer gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist zu viel, das ist zu emotional, wir müssen zu Argumenten. Gleichzeitig wissen wir aber inzwischen schon, dass diese Aufteilung Argument versus Emotion es eigentlich nicht so gibt. Also diese Dichotomie ist mehr eine kulturelle Annahme, über die wir unser politisches Leben organisieren. Wenn wir sagen, dass etwas zu emotional ist oder Emotion ist, dann wollen wir das eigentlich eher delegitimieren, eigentlich von dem Prozess eher wegnehmen.
Das, was Sie jetzt schildern, kann man das zusammenfassen, das ist das Erwachen der Zivilgesellschaft und die Reflexion der Zivilgesellschaft und sagen, wir sind ein politischer Player und wir sind nicht nur vorpolitischer Raum, wir in der Zivilgesellschaft, sondern wir können politisch wirksam werden. Das ist auch das, was ein Stefan Essel in seinem Essay dann, der relativ stark rezipiert wurde, empört euch, der Jugend zugerufen hat. Also empört euch und macht damit quasi Politik. Meine Frage wäre jetzt, was wir zuletzt erlebt haben, das Stichwort Klimaaktivismus oder überhaupt Aktivismus. Ist der Aktivismus die nächste Evolutionsstufe von politischer Emotion eigentlich? Weil das, was wir eben beschrieben haben, dass ich mich emotional einbringe am Dorf, dass ich diskutiere in hitzigen Debatten, das bleibt trotzdem, ich habe ein Gefühl, eine Emotion und diskutiere dann. Die nächste Stufe wäre jetzt, das ist jetzt meine These oder die Frage, ist der Klimaaktivismus etwas, der sagt, wir setzen aktive Zeichen und wir wollen diese Emotionen bei euch, bei den anderen erwecken. Wir wollen, dass ihr selber spürt, worum es uns geht. Ist das eine andere Form politischer Emotionalität?
Es gibt unterschiedliche Formen von politischer Emotionalität und die sozialen Bewegungen und die Aktivisten verwenden unterschiedliche Taktiken. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, also wir wollen auch die Emotionen bei Ihnen auslösen, das ist zum Beispiel die klassische emotionale Logik eines Streiks. Also ein Streik muss total sein, der muss wehtun, also er muss das System angreifen. Die Idee dahinter ist, dass die Schwachen in dem System sich nur durch die Systemschwächung wehren können. Und so würde ich jetzt sehr generalisierend auch die These aufstellen, dass der Klimaaktivismus genau das oder sich genau um das bemüht, nämlich das System als solches anzugreifen. Was im Fall von Klimaaktivismus so speziell ist, ist auch diese teilweise Unvorstellbarkeit von Klimakrise und von dem, was es eigentlich bedeutet. Und da wissen wir aus unserer Forschung in dem CEDAPE-Projekt, dass es durchaus aktive, explizite Diskussionen innerhalb der Klimabewegungen gibt, wie man damit umgeht. Und dass es auch durchaus Diskussionen gibt über die einzelnen Taktiken. Und dass wir auch sagen können, dass durchaus auch reflektiert wird, dass vielleicht die Empörung zu groß ist und dass es oft um eine Balance geht, wie machen wir die Sache endlich sichtbar, weil wenn wir einen friedlichen Protest machen oder einen Lauf durch die Stadt, dann denken die Menschen, es ist noch immer okay, das ist einfach zu wenig. Also wie sollen wir die Radikalität dessen, was auf uns zukommt, in Ausdruck bringen, ohne eine Empörung und eine Negativität auszulösen? Also sie sind sich dem durchaus bewusst und wenn man so ein bisschen noch ein Stück weitergeht, das war jetzt in Österreich, glaube ich, nicht so stark rezipiert, aber in Ländern wie Tschechien oder auch Deutschland gab es dann durchaus auch Bewegungen, die dann im Sinne dieses Systemangriffs auch sehr körperlich anstrengende Proteste gemacht haben. Also die Bewegung Ende Gelände in Deutschland oder eben auch die Limits sind wir, das war in Tschechien, die sind dann in die Kohlenkraftwerke hineingegangen und diese haben gestoppt. Und man kann sich sagen, was hat das mit einer Diskussion zu tun? Ich glaube, wir müssen die Diskussion in der Politik auch mehr, also breiter sehen. Also es gibt die politischen Tische, es gibt die formalen Prozesse und dann gab es, ich fand das sehr schön, was Sie gesagt haben, den vorpolitischen Raum. Und dieser vorpolitische Raum ist eigentlich die letzten 10, 15 Jahre sehr wichtig geworden. Warum? Weil da schon Konditionen gemacht werden, wer überhaupt an dieses politische Tisch kommt, wer überhaupt repräsentiert und unter welchen Bedingungen. Und gleichzeitig ist dieser vorpolitische Raum zu einem sehr großen Teil, also zu 80-90% ins digitale Raum ausgelagert, womit wir dann in Echtzeit mit allen über alles diskutieren können. Das heißt, die Politiker können sich gar nicht mehr den Luxus leisten, das trockene Geschäft zu betreiben, weil sie eigentlich ständig auf etwas reagieren müssen und ständig unter Beschuss sind.
Jetzt kann man diese Emotionalisierung des Politischen positiv deuten, wie wir das soeben gemacht haben, am Beispiel des Klimaaktivismus. Also da steckt ein ganz ehrliches Anliegen dahinter, wahrscheinlich auch ein objektiv, unter Anführungszeichen, wissenschaftlich belegbares Anliegen dahinter. Und die Emotionalisierung ist ein Instrument, um Menschen in Bewegung zu bringen und für dieses Anliegen sozusagen zu sensibilisieren. Auf der anderen Seite arbeitet mit dieser Emotionalisierung des Politischen der ganze Bereich des Populismus. Und da wird es dann wiederum problematisch, weil wir wissen, dass Gefühle wahrscheinlich stärker manipulierbar sind als die Gegenseite, eben die Rationalität. Wie wäre ein Politikstil oder was wäre wünschenswert für gute Demokratieentwicklung, dass man sozusagen indem man den Raum für Emotionen öffnet, nicht zugleich in die Gefahr gerät, das System selber sozusagen zum Kippen zu bringen?
Die kurze Antwort, die ich Ihnen geben könnte, ist, dass genau das der Fokus ist einer politischen Soziologie der Emotionen, die versucht, die Emotionen einzuordnen und zu verarbeiten und sich genau diese Frage zu stellen. Es geht nämlich gar nicht darum, ob wir eine Emotionalisierung in der Politik zulassen, sondern wie wir sie betreiben. Denn das, was wir sehen in dem Aufstieg des Populismus, ist ja eigentlich, das hat einen Hintergrund. Und der Hintergrund ist, dass eben diese trockenen formalen Prozesse und die etablierten Parteien diese politische Emotionalisierung zunächst nicht zulassen wollten und eben auch darauf gepocht haben, auf die Gefühle des ungerecht behandelt zu werden, nicht reagiert haben. Und die einzigen, die das getan haben, zunächst in den 90er Jahren, in den 80er Jahren, waren die Populisten. Und immer mehr haben sie dann natürlich auch noch mit dem digitalen Zeitalter an Stimmen bekommen und immer mehr quasi können sie diesen Wunsch nach Emotionalität erfüllen. Sie sind aber nicht die einzigen, die das erfüllen können. Also was wir auch oft in der politischen Soziologie sagen, ist, dass der Begriff der Emotionen der Politik wurde von den Populisten weggenommen und eigentlich sollte sich die Demokratie den Begriff der Emotion zurückholen. Damit komme ich zu dem zweiten Teil der Antwort. Und das ist ja genau der Kern des Problems, das Sie beschrieben haben. Wenn wir dann nämlich sagen, okay, die Demokratie muss einen Emotionenbegriff etablieren und zwar in sich selbst, in ihrer Art und Weise, wie sie kommuniziert, wie sie Entscheidungen trifft und wie sie das Zusammenleben steuert, dann merken wir, dass es gar nicht so einfach ist. Dass es viel einfacher ist, zu schreien und zu sagen, das gefällt mir nicht, das will ich nicht und das Negative durchzuleiten. Wir wissen auch, und das ist auch von der kognitiven Wissenschaft beziehungsweise von der Psychologie auch eine mehrfach beschriebene Tatsache. Wir sind als Wesen mehr sensibel auf negativen Emotionen. Das hat auch mit unserem Überleben zu tun. Natürlich müssen wir unsere Angst ernst nehmen. Natürlich müssen wir das Negative ernster nehmen ein Stück weit als das Bequeme, weil wir müssen überleben. Also wir mussten überleben. Das heißt, wir sind auch die Überlebenden von denen, die genau das getan haben. Wir müssen quasi deshalb auch aktiv dagegen steuern. Wir müssen bei der Informationsverbreitung davon ausgehen, dass die negativen Nachrichten sich schneller verbreiten werden als die positiven. Das heißt, die negativen Gefühle werden sich schneller verbreiten als die positiven. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, ist halt so, versuchen wir es mit Fakten, sondern einfach eine Emotionsarbeit leisten und versuchen zu reflektieren. Also wir können auch sagen, da wo wir jetzt gelandet sind, so schmerzhaft das ist und so unübersichtlich und hochemotional das ist, ist die erste Stufe von dem, dass wir, wo wir weitergehen sollen. Das Problem ist aber, dass wir eigentlich genau das sehen, diese Unordnung. Also wir sitzen hier in dieser wunderbaren Bibliothek und wenn wir diese Bibliothek jetzt umordnen wollen würden, dann wäre die erste Stufe nicht eine schönere Bibliothek, sondern ein kompletter Chaos. Und dann könnte es passieren, dass jemand kommt und sagt, was? Das soll jetzt die neue Ordnung sein? Gebitte, das will ich nicht. Weg damit. Und genau das ist jetzt auch die Zeit, wo wir sind. Wir reden über die Gefühle, das ist an und für sich gut, aber wir bleiben in diesem Stadium, wo alle Bücher aus dem Regal sind und alles irgendwie und wir stapeln drüber und denken uns, nein, könnte man das bitte wieder dahin geben, wo es gehört. Aber den Weg gibt es nicht mehr, aus mehreren Gründen. Das heißt, wir müssten eher das aushalten und denken, okay, wie bringen wir diese neue Ordnung her? Was heißt das, dass Emotionen ein Teil der demokratischen Diskussion
sind? Welchen Leitfaden können Sie denn in Ihrer Forschung für diese neue Formatierung zur Hand geben? Also ist Ihre Forschung rein deskriptiv, die beschreibt, was den Status quo betrifft, also dass diese Bibliothek gerade auseinandergenommen wird und das Chaos da ist? Oder gibt es tatsächlich Leitfäden, die sich aus Ihrer Forschung destillieren lassen?
Also in der sozialwissenschaftlichen Forschung, die ich mache, gibt es grob gesagt zwei Möglichkeiten. Also eine ist die Beschreibung, wo man sagen würde, dass auch eine dichte Beschreibung eigentlich schon eine Analyse ist, weil damit greife ich auf, was fehlt, was wo ist. Aber gerade in großen europäischen Projekten und auch in den Zeiten von partizipativer Forschung und Demokratieforschung wollen wir auch Leitfäden herstellen oder wollen wir auch überlegen, was können wir aus dieser Beschreibung, aus dieser Analyse holen? Was könnte? Also wir in dem Projekt, wir sprechen mit Menschen unterschiedlicher Art, also mit Managern im Schneetourismus, mit Leuten, die gegen Windkraftwerke sind, mit Aktivisten und die erzählen, mit Winzern. Die erzählen vom Klimawandel, vom Alltag. Und aus diesen Erzählungen gibt es Gefühlslagen. Und die Analyse besteht darin, dass ich das einordne zunächst und sage, warum ist das so? Warum, wie kann ich diese Erzählung verstehen? Aber in einem zweiten Schritt ist es natürlich, was kann ich aus diesen unterschiedlichen Erzählungen herholen für einen besseren demokratischen Prozess? Und das, was ich bereits jetzt sagen kann in der Mitte des Projektes, ist, dass es erstens kein Weg zurückgeht, also Fakten sind nicht die Lösung. Und das Zweite ist, wir müssen mit den Emotionen arbeiten im Sinne davon, wir müssen die reflektieren. Wir können nicht automatisch sagen, das ist eine Emotion und deshalb ist es authentisch und richtig. Wir müssen uns zutrauen, über Emotionen zu sprechen, auch Emotionen ablehnen zu können, auch Emotionen sortieren zu können, vielleicht in mancher Hinsicht ein Stück weit auch eben die Emotion und Gerechtigkeit miteinander zu verbinden. Und vielleicht heißt es auch, dass Gerechtigkeit hergestellt wird, manche Emotionen im Hintergrund bleiben. Vielleicht ist es auch die Art und Weise, wie wir dann mit den Emotionen arbeiten. Weil, wenn ich das Beispiel der Klimakrise nehme, das größte politische oder auch soziale Problem der Klimakrise ist, das wird nicht so gehen, wie es bis jetzt ist. Es wird ungerecht werden. Es wird wehtun. Wir müssen eigentlich nur einen guten Weg finden, wie wir weiter miteinander zusammenleben wollen. Wenn wir uns die Regionen anschauen, die bereits betroffen sind, da gibt's kein Zurück. Da werden nicht die Jobs wieder geschafft. Da muss eine Transformation stattfinden. Und diese gesellschaftliche Transformation wird ohne Gefühle nicht stattfinden. Und sie muss daher die Gefühle mit einnehmen, reflektieren, mit denen arbeiten und dann auch sich zutrauen, zu sortieren. Was können wir leisten und was kann nicht geleistet werden? Auf welche Emotionen muss verzichtet werden?
Wir sind uns wohl einig, dass Politiker, Politikerinnen gut beraten sind, Emotionen in der Zivilgesellschaft ernst zu nehmen. Sie haben aber zugleich gesprochen davon, mit Emotionen muss gearbeitet werden, das heißt auch sie zu sortieren. Könnte ein Kriterium sein, dass ich greife jene Emotionen positiv auf, wo ich dahinter so etwas wie Sorge um das Gemeinwohl identifizieren kann. Und ich nehme jene Emotionen nicht ernst, aber ich nehme sie nicht als positives Instrument für meine politische Tätigkeit, wo ich sage, da geht es nur um individuelle Bedürfnislagen, ohne Blick auf das Gemeinsame.
Verantwortung ist ein Element der Politik, das wir auch immer wieder vergessen, dass die Politiker in einer Verantwortung sind. Das heißt, wenn ich sage, sie sollen auf die Emotionen der Bürgerinnen und Bürger hören, heißt das nicht, dass sie ihnen automatisch alles erfüllen sollen. Aber sie sollen schon hören, dass die Leute wütend sind und dann damit arbeiten, dann das einordnen. Das, aber was wir haben, sind entweder nicht hören oder bedingungslos akzeptieren. Und das ist beides falsch. Das führt uns nicht in die Demokratie. Aber wir müssen, und das meine ich mit dem wir müssen uns trauen, über die Emotionen zu sprechen und dann die eben zu sortieren.
Wir haben uns angewöhnt, am Ende eines Podcasts immer danach zu fragen, gibt es ein, zwei, drei ganz konkrete Tipps, Ratschläge für unsere Hörer und Hörerinnen, wie sie mit Emotion im Feld des Politischen umgehen sollen, damit es ein konstruktiver, ein demokratiefördernder, gemeinwohlfördernder Umgang wird.
Ich gebe manchmal einen Tipp, wie man die Politik wahrnehmen kann als Leser oder Zuschauer. Und der Tipp ist, Emotionen sind immer mit einem Kontext da und das ist aber nicht immer sichtbar. Und ich sage immer, versuchen Sie das nächstes Mal, wenn Sie eine Emotion sehen, diese einzuordnen. Wie wäre es, wenn das jetzt ein männlicher Politiker wäre und nicht eine weibliche Politikerin? Wie wäre es, wenn dieser Politiker jetzt links wäre und nicht rechts? Also würde ich das genauso wahrnehmen oder würde ich das anders wahrnehmen, wenn der alt oder jung wäre? Also unterschiedliche Komponenten, also Kontextkomponenten, um zu sehen, ist es vielleicht nicht so, dass die Emotion, die ich gerade wahrnehme, auch damit zusammenhängt, wer sie hat und welche Position sie hat und wie ich generell zu dieser Person stehe. Und das Gleiche dann auch mit Ereignissen, die wir erleben und die auch mit Emotionen berichtet werden und begleitet werden. Da finde ich das immer gut, dieses Spiel zu machen, so ein Umkehrspiel, weil ich finde, dass dadurch auch diese Plastizität der Emotionen offenbart wird. Also ist es, dass die Wut dieser Protestierenden mich empört, weil ich andere Meinung bin oder Was könnte der Grund sein? Und der zweite Tipp, und der wird sich vielleicht jetzt sehr konträr anhören zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, wenn ich sage, dass Emotionen wichtig sind. Ich glaube, in den heutigen Zeiten ist es auch ganz gut, kurz innezuhalten und sagen, muss mich das jetzt beschäftigen, was gerade da passiert, oder kann ich mich jetzt einfach zurücklehnen und die 1000 anderen Sachen machen, die ich eh machen muss? Weil ich glaube, dieses Zurücklehnen nicht im Sinne einer Rücksichtslosigkeit, aber im Sinne, sich vielleicht ab und zu auch eine Pause zu geben, ich glaube, das würde uns mittelfristig sehr gut tun, emotional.
Vielleicht auch im Bereich Social Media, den wir nur gestreift haben kurz.
Genau.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Anna Durnova. Und wir hoffen, dass Sie positive Emotionen bei diesem Gespräch gespürt haben und uns daraus hervorgehend auch weiterempfehlen und die nächsten Folgen auch hören oder die vorherigen Folgen. Alle gibt's zum Nachhören, Nachlesen, Reinschauen auf ksoe.at/podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Henning Klingen,
Marco Schlagnetwelt.
Und ich möchte mich auch noch bedanken und möchte nur sagen, die Bibliothek sieht wunderschön aus. Sie braucht keine neue Ordnung. Danke für die Einladung.
Anna Donova, Dankeschön.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.